Herzlich willkommen zu Digi News auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sprechen wir über den digitalen Produktpass, welcher Zweck damit verfolgt wird und wie sich Unternehmen schon heute damit beschäftigen können. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Meine heutige Interviewpartnerin ist Theresa Taller. Sie ist Senior Managerin und verantwortet den Bereich Apparel and General Merchandise bei GS1. Dabei verfolgt sie die Mission, die Zukunft der Branchenstandards für und mit Industrie und Handel zu schaffen. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hallo Theresa, schön, dass du da bist und wir heute über dieses interessante und spannende Thema sprechen können.
Hallo Eva, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Steigen wir mal direkt in die erste Frage ein. Was ist ein digitaler Produktpass?
Um das zu beantworten, würde ich noch ein bisschen ausholen und das Ganze einordnen. Das Ganze hat eigentlich angefangen mit dem EU Green Deal, der das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 innerhalb der EU zum Ziel hat. Und dieser Green Deal, der enthält verschiedene Initiativen und darunter fällt dann auch der Circular Economy Action Plan, der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, um eben wirklich kreislauffähige Produkte dann auch zu ermöglichen. Und das Ganze wird dann auch in der ESPA, der Eco-Design for Sustainable Product Regulation, auch entsprechend aufgegriffen. Und diese ESPA, die benennt dann den digitalen Produktpass als das Instrument, um Kreislaufwirtschaft und kreislauffähige Produkte zu ermöglichen. Und dieser digitale Produktpass ist dann eben ein, ich nenne es mal, strukturierter Datensatz, der alle relevanten Informationen über ein Produkt enthält. Was da ganz genau gefragt wird, das werden wir noch erfahren von der EU. Es ist aber schon relativ klar, dass es eben um Komponenten, Materialien, Inhaltsstoffe, Informationen zur Reparierbarkeit, Ersatzteilen und auch natürlich der Entsorgung und der Recyclingmöglichkeiten eben geht. Das Ganze soll auf einem elektronischen Weg verfügbar gemacht werden und wirklich dann das Produkt über den gesamten Lebenszyklus begleiten und die Transparenz und Nachhaltigkeit fördern. Soweit mal als Einstieg.
Okay, perfekt. Wer muss denn eigentlich diesen digitalen Produktpass einführen? Wer ist dafür zuständig?
Das ist in dem Fall der Economic Operator, wie die EU das nennt, oder auf Deutsch der Wirtschaftsteilnehmer. Was verbirgt sich dahinter? Das ist das Unternehmen oder die Person, die ein Produkt auf den europäischen Markt bringt. Also sobald ein Produkt in der EU auf den Markt kommt und verkaufbar oder kaufbar ist, muss ein digitaler Produktpass entstehen und an das Produkt angehängt werden sozusagen. Und derjenige, der das eben verfügbar macht auf dem europäischen Markt, ist dann auch dafür verantwortlich. Das kann der Hersteller sein, das kann aber natürlich auch ein Importeur sein, der das in dem Moment verfügbar macht.
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Welche Informationen muss dann ein digitaler Produktpass enthalten?
Das ist eine spannende Frage, die ich auch grob beantworten kann. Wie gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Ganze wird pro Produktkategorie dann auch noch im Detail von der EU veröffentlicht, in den sogenannten Delegated Acts. Klar ist, es geht um Transparenz, es geht um Nachhaltigkeit, um Produktsicherheit und um Informationen für den Konsumenten, um auch wirklich gute Kaufentscheidungen treffen zu können. Wie gesagt, was ganz genau drin steht, das wird pro Produktgruppe auch festgelegt. Man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Waschmittel andere Informationen enthalten muss als eine Matratze beispielsweise. Ist ja auch irgendwie klar, aber wir haben schon eine Idee davon, was drinstehen wird. Es wird eben, also Materialien, Inhaltsstoffe, was für Rohstoffe sind verwendet worden, die chemischen Substanzen spielen eine große Rolle. Gerade alle Produkte, die Kontakt mit menschlicher Haut haben, werden da ganz klar im Fokus stehen. Dann geht es um Komponenten, also welche Informationen lassen sich denn über die Bauteile der Produkte auch entsprechend hinterlegen, beziehungsweise sind wichtig, sowohl im Kontext von Reparatur, aber auch von Recycling. Es geht natürlich um den ökologischen Fußabdruck, also welche Daten und welcher Verbrauch im Kontext CO2 oder Wasser und Energie ist dann angefallen bei der Herstellung der Produkte,
okay.
aber auch über den Lebenszyklus eben. Ja, Reparierbarkeit habe ich gerade schon angesprochen, Anleitungen verfügbar von Ersatzteilen, Recycling und Entsorgung und dann auch Konformitätserklärungen im Kontext Umwelt- und Sicherheitsstandards werden da sicherlich eine Rolle spielen und das Ganze eben auch dafür, um den Verbrauchern eben die Möglichkeit zu bieten, Produkte vergleichbar zu machen und sich dann auch für das möglichst kreislauffähigste Produkt entscheiden zu können.
Ja, sehr gut. Sag mal, wenn wir jetzt schon über diese ganzen Produkt- und Produktgruppen sprechen, kannst du uns heute schon sagen, welche Produktgruppen betroffen sind?
Ja, tatsächlich kann ich das. Und da sind wir ganz gut zeitlich unterwegs, weil Mitte November ist nämlich die finale Studie rausgekommen, die sogenannte JRC-Studie, wo es wirklich darum geht, welche Produkte eigentlich priorisiert werden. Das sind in dem Kontext 11 finale Produkte und 7 Zwischenprodukte, wie die EU das nennt. Und da gibt es dann auch so ein Scoring. Und ich denke, zu relativ wenig Überraschungen sind Textilien am höchsten gerankt. Die sind das die Produktgruppe, die wirklich am höchsten priorisiert ist und auch eben den höchsten Einfluss auf ökologische Fußabdrücke und Nachhaltigkeit hat. Also Textilien und Schuhe sind ganz oben mit dabei, aber auch Reifen und Möbel.
Mhm.
Es wird auch um Matratzen gehen, Waschmittel, Reinigungsmittel, Kosmetik, Farben. So in diese Richtung wird es gehen, aber auch Spielzeuge. Also das sind so diese finalen Produkte, also ganz klassische Konsumgüterprodukte, die da eine Rolle spielen. Aber eben auch so Zwischenprodukte. Und das ist im ersten Schritt jetzt Eisen und Stahl. Und dann geht es auch Richtung Aluminium und ganz viel Plastik natürlich auch und Glas. Also das sind so die Chemikalien, das, was priorisiert sein wird.
Okay. Wir haben zwar jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, denn ich würde gerne noch mal erfahren, was ist der Zweck eines digitalen Produktpasses?
Genau, also der Hauptzweck ist es wirklich, Produkte kreislauffähig zu machen.
Mhm.
Wir haben heutzutage ja, wenn wir uns so klassische Supply Chains angucken, meistens einen Anfang und ein Ende. Der Anfang ist immer, es gibt Rohstoffe, die werden verarbeitet und das Ende ist dann Müllhalde, um es jetzt mal ganz überspitzt zu formulieren. Und wir verbrauchen, ich meine, das wissen sicherlich auch die meisten Zuhörer, einfach zu viel Ressourcen, um nachhaltig zu leben und auch um die Erde eben entsprechend nutzen zu können. Dem Ganzen soll ein bisschen entgegengewirkt werden und eben die ganzen Rohstoffe, die reinkommen, nicht einfach zu entsorgen und zu Müll zu machen, sondern entsprechend wieder zu verwerten. Also ein Kreislauf von dieser klassischen Supply Chain, die so ein Strich oder so eine Linie ist, eben hin zu einem Kreislauf. Das ist das Hauptziel. Da geht es dann natürlich viel um Transparenz, auch über die Lieferkette und um Nachhaltigkeit, um Rückverfolgbarkeit der Produkte, aber wirklich den Loop zu schließen, also den Kreis zu schließen und nur punktuell neue Rohstoffe einführen zu müssen, dann ohne wird es nicht gehen. Das ist auch, denke ich, völlig in Ordnung. Es wird auch immer Produkte geben, die dann tatsächlich irgendwann entsorgt werden müssen, aber eben nicht in der Masse, die wir es heute machen. Was dann auch zur Folge hat, dass so ein bisschen der Endkonsument sich hin verschiebt, also zum Recyclingunternehmen sozusagen, die dann wirklich alle Daten haben müssen. Deshalb eben auch wirklich ein Produktpass, der das Produkt über den gesamten Lebenszyklus begleitet und dann auch entsprechend recycelt werden kann in die verschiedenen Komponenten und wiederverwertet.
Hm. Ja, vielen Dank für diesen Überblick an der Stelle. Theresa, wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen ausgetauscht und ich habe von dir gehört und gelernt, dass es ja einen Demonstrator gibt, beziehungsweise der entwickelt wurde. Und das hast du ja nicht alleine gemacht, sondern das war tatsächlich eine Gemeinschaftsarbeit mit weiteren 4 GS1-Member-Organizations. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über den Demonstrator. Vielleicht einmal, wer daran beteiligt war und welche Branchen und Produkte dann in der Demo gezeigt werden.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns auf europäischer Ebene zusammengetan, um genau dieses ganze Abstrakte, was ich gerade schon so ein bisschen erzählt habe, worüber man sich vielleicht ja ein grobes Bild machen kann, aber so richtig, wie könnte das denn aussehen und wie könnte ich das als Unternehmen irgendwie erstellen, ja doch schwer zu greifen ist, um ehrlich zu sein, vor allem wenn man ganz viel nur Literatur wälzt. Und deshalb haben wir uns zusammengetan mit, wie du schon gesagt hast, 4 weiteren Organisationen. Das ist zum einen Österreich, das ist UK, Belgien und Luxemburg und Frankreich, die jetzt gemeinsam mit Deutschland eben mal so einen Demonstrator aufgebaut haben, um einfach der Community, um Unternehmen mal zu zeigen, wie könnte das denn aussehen. Jetzt ist das Ganze natürlich in dem Kontext, basiert es auf den GS1-Standards, um zu zeigen eben auch, wie das entsprechend aussehen kann. Die ESPR nennt auch ganz klar eben, dass ein Produkt identifiziert werden muss über den gesamten Lebenszyklus. Und diese Identifikation, dieser Identifier, der muss eben ISO 15459 konform sein.
Und man hört, du bist auf jeden Fall die Expertin, ne?
Ja, genau. Ich kann es mittlerweile wirklich auswendig, Gott sei Dank. Genau, das ist eben diese Norm. Und darunter fallen auch GS1-Standards. Deshalb haben wir uns gesagt, komm, wir gucken uns das mal an, wie das aussehen könnte. Und haben einfach jetzt Produktkategorien, wie du schon gesagt hast, 5 an der Zahl identifiziert und mal so einen ganzen Flow quasi erstellt. Diese 5 Produktkategorien, das sind ein Akkuschrauber im Kontext so DIY und Consumer Electronics. Mhm. Das ist eine E-Bike-Batterie, weil Batterien sind natürlich, habe ich vorher nicht genannt, die sind aber schon quasi das allererste, was kommt, weil das ist schon klar und abgeschlossen. Anfang 27 bekommen die größeren Batterien einen digitalen Produktpass, der nochmal ein bisschen anders in einem anderen Konstrukt einer Regulation quasi veröffentlicht wird. Aber auch das haben wir uns eben angeguckt im E-Bike-Kontext. Wir haben ein Textilprodukt natürlich, das ist eine Jeansjacke in dem Fall und ein Waschmittel sowie ein Fenster dann im Kontext Construction. Mhm. Weil eben auch andere Regulationen, wie zum Beispiel die Construction Product Regulation, also das ganze Thema Baustoffe, auch in ihren eigenen regulatorigen DPPs fordert. Es gibt einen Connect eben auch, und so dass wir diese 5 Kategorien ausgewählt haben und unterschiedliche Szenarien eben aufgebaut haben. Du kannst dir ja vorstellen, so ein Waschmittel, das kann ich schlecht irgendwie reparieren oder das ist halt verbraucht. Deshalb haben wir da gesagt, wir gehen eher so ein bisschen auf diese Plastikverpackung und gucken, was man da machen kann. Mhm. Und auch eher so ein bisschen auf dieses Konsumententhema, weil das Ganze hat natürlich auch die Chance, als Unternehmen wirklich in den direkten Kontakt mit dem Konsumenten zu kommen. Ne? Der scannt dann womöglich einen QR-Code oder was ähnliches und bekommt dann die ganzen Informationen, aber dann kann ich ihm ja auch noch mehr mitteilen, was ich dann eben auch nutzen kann für eben eine Kommunikation. Und so eine Jeansjacke, die geht auch mal kaputt, ne? Das können wir dann den Reißverschluss austauschen und die ganzen neuen Informationen dann auch über den Lebenszyklus eben mit integrieren in den DPP. Und das wollten wir ein bisschen greifbar machen.
Ja, das ist natürlich einfach ganz großartig, denn wir bewegen uns ja so ein bisschen noch in der Zukunft und keiner weiß so richtig ganz genau, wie es aussehen soll, aber es gibt natürlich erste Ideen, und wenn man dann so einen Demonstrator hat, dann macht es das Ganze anfassbarer, greifbarer und natürlich auch verständlicher. Eigentlich gehe ich in meinen Interviews immer noch auf Best Practice und Erfolgsgeschichten und sowas ein. Das ist natürlich an der Stelle nicht ganz passend, aber ich möchte es trotzdem nicht ganz außer Acht lassen, denn ich habe ja schon verstanden, dass du gesagt hast, es gibt Ideen, Vorschläge, Regularien, die teilweise bekannt sind. Das heißt, darauf baut ihr ja auch auf. Aber wie können sich denn jetzt Unternehmen vielleicht aufstellen oder, ich sag mal, darauf vorbereiten? Gibt es da schon Ideen?
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Idee, oder ich denke, es ist total wichtig, sich jetzt schon damit zu beschäftigen und eben nicht entsprechend zu warten, dass es 27 dann irgendwann in Kraft tritt oder auch die ersten Delegated Acts irgendwann in 26 vielleicht, oder ja, hoffen wir mal, dass es dann kommt, und wirklich darauf zu warten. Ja, die tatsächlichen Informationen pro Produktkategorie werden erst dann ganz klar sein. Aber es gibt durchaus verschiedene Studien eben auch schon und Veröffentlichungen. Unter anderem eben diese angesprochene JRC-Studie, die 3 horizontale Anforderungen auch jetzt schon mal benennt. Und da geht es vor allem um die Langlebigkeit eines Produktes, um die Recyclingfähigkeit und auch den Anteil des recycelten Contents sozusagen. Und auf diese 3, also wenn man sich mal auf irgendwas stürzen möchte, dann vielleicht auf die 3 und sich schon mal anzugucken, wie gut ist mein Unternehmen denn aufgestellt in der Beschaffung dieser Informationen. Und ich glaube, den meisten wird es so gehen, dass sie da noch nicht so arg viel zu sagen können, beziehungsweise dass die ganze, je weiter man upstream in die Lieferkette geht, eben umso weniger ganz konkrete Informationen dann auch enthält über die verschiedenen Produkte. Und sich das schon mal anzugucken und schon mal bereit zu machen, auch die Lieferanten darauf einzustellen, dass sie eben diese ganzen Informationen liefern müssen. Mhm. Das ist ein guter erster Schritt. Genauso wie das auch schon mal im Kopf zu haben, wenn es darum geht, IT-Systeme, PIM-Systeme, wie auch immer. Vielleicht sind da Updates nötig, vielleicht gibt es da auch schon Ideen, Gespräche, sich das einfach schon mal mit auf die Agenda zu schreiben, dass da was kommt und dass man sich schon mal anguckt, bin ich denn überhaupt in der Lage, diese ganzen Informationen zum Ersten zu sammeln, aber dann auch zu übertragen. Das ist, glaube ich, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Das ist nämlich eine ganz schöne Mammutaufgabe, die ja dann eben nicht nur der digitale Produktpass fordert, sondern andere Regulatorien, die auch dann wieder miteinander eben eine Rolle spielen. Das ist sicherlich sinnvoll.
Okay. Theresa, wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen guten ersten Überblick über dieses ganze Thema DPP, digitaler Produktpass, gegeben hast. Vielen Dank und vielleicht sprechen wir einfach Ende nächsten Jahres nochmal miteinander und machen sozusagen DPP 2.0. Dann wissen wir schon mehr und dann gibt es bestimmt schon Fortschritte.
Ja, total gerne. Ich würde mich sehr freuen. Das Thema ist super spannend und wird uns noch ein bisschen begleiten alle.
Okay, dann vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, gleichfalls.
So, und wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen zu DPP, Inhalten, Zwecken oder Ähnliches haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Wir beantworten Sie gern oder leiten Sie direkt weiter. Unter www.wertnetzwerke.de finden Sie weitere spannende Termine. Schauen Sie einfach mal vorbei und melden Sie sich an. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.